Das fragen wir Dieter Bott. Er ist seit 30 Jahren Fußballfanforscher, damit Experte für die Menschen, die immer wieder zitiert werden, wenn es um die Gründe für das Tabu geht, und ist jetzt bei Detektor FM im Studio. Hallo Herr Bott.
Grüß Gott.
Herr Bott, mal ganz grundlegend, liegt's an den Fans? Sind die Fans das Problem?
Das Problem ist der Stammtisch, der ja auch alle schon geoutet hat, von Freddy Quinn bis zu Roy Black oder von Löwy und Cleansy, Blond und Braun, also wer da alles so schwul ist. Aber das Interessante ist ja, nehmen wir mal den Frauenfußball, der nächstes Jahr seine Weltmeisterschaft hier austrägt, dass der Stammtisch davon ausgeht, alle Frauenfußballerinnen sind Lesben. Und in der Tat ist der Anteil lesbischer Frauen im Frauenfußball auch hoch. Aber diese Sache ist populär und die Lesben werden nicht so ernst genommen. Und ganz wichtig, die Frankfurterin Steffi Jones, die die Weltmeisterschaft organisieren wird, hat auf Drängen aller Lesben- und Schwulengruppen doch ihr Outing zu machen, das abgelehnt mit der Begründung in einem Interview: stellt euch vor, 50.000 brüllen im Stadion, schwule Sau, da geht jede Karriere auch im Frauenfußball den Bach runter. Obwohl das allgemein bekannt ist, weigert sie sich. Alle warten wir drauf, dass wir endlich dieses Bekenntnis öffentlich haben, denn alle Gruppen, die davon betroffen sind, erhoffen sich davon einen Ruck durch die Gesellschaft, wie bei Anne Will und anderen Prominenten.
Sie sagen, es ist Thema beim Stammtisch, und damit ist es ja eigentlich auch Thema bei den Fans, oder? Also vom Stammtisch ist doch der Weg ins Stadion nicht weit.
Ja, der schwule Fußballer muss sich tarnen, dass nicht rauskommt, dass es schwul ist. Seine Tundenhaftigkeit quasi, die wird ja unterstellt, sein Schwuler, muss er verbergen. Er wird also besonders männlich und hart auftreten und aufspielen. Und Domian, der Seelsorger in der Nacht, hat ja 10 oder 20 Bundesliga-Profis, die er kennt, die er aber auch nicht outet, weil der Respekt gegenüber der dann zerstörten Karriere so groß ist, dass die sich auch selber nicht einbekennen. Es gibt Ratschläge an die schwulen Fußballer. Sie möchten sich outen, dann mit 10 Leuten auf einmal oder 20, weil man immer wieder die Fankurve anführt, als diejenige, die also mit ihren Sprüchen Arschloch, Wichser, Hurensohn, deine Mutter hat dich schon, Schwuler, Schwuler, schwule Sau. Also es gibt eine endlose Palette von Chören in den Fankurven, die das Unmännliche am männlichen Kerl und Mann und Helden angreift. Und für die Präferenz auf Held, Mann und Kerl ist vor allen Dingen Franz Beckenbauer zuständig. Die haben diese Linie, dass ein richtiger Fußballer ein richtiger Kerl ist, der als Mann dazwischen geht und so weiter. Das ist die Bayern-Linie, während der Yogi, der Schwabe, eher die tänzerische, traumtänzerische, spielerische Linie aber effektiv vertritt.
Nun ist es ja so, dass in unserer, ja, ich sag mal, modernen, aufgeklärten Welt da das alles nicht mehr ganz so schlimm ist. Warum ist das im Fußball immer noch so, dass da Homophobie im Stadion immer noch ein Thema ist, dass, also fast egal, zu welchem Verein man geht, man hört Beschimpfungen wie schwule Sau, Sie haben es gesagt. Und ja, woher kommt das?
Dass es gerade im Fußball eine Vereinigung ist, also ein Angebot ist an die Männerwelt, die sehr traditionell ist, wie wir sagen. Nehmen wir mal den Funktionärskörper dazu, wie der Fußball organisiert ist. Sagen wir mal, das gesamte Fußballmilieu liegt in den Händen von Wurstfabrikanten, Musikproduzenten, die nur einen Track herstellen können oder so. Also aus der unteren Mittelschicht hat sich eine Schicht etabliert, die den deutschen Fußball verwaltet. Und da ist das Toleranzniveau, die geistige Flexibilität, die Ästhetik überhaupt nicht entwickelt. Und dem verdanken zig Millionen Leute am Wochenende eine unsägliche Stadionmusik, einen Sportreportagen, die unter aller Niveau sind. Also das Milieu reproduziert sich selber auf eine sehr traditionelle Weise. 20er, der Präsident, ist da die erste Ausnahme, der jetzt einen Modernisierer darstellt. Aber auf den müssen wir nochmal extra kommen.
Und warum können sich diese stereotypischen Klischees immer noch halten? Warum funktioniert das nach wie vor?
Weil die Abhängigkeitsverhältnisse im Deutschen Fußballbund und dieser Vereinigung die stärksten sind. Das sind wie ein Karnevalsverein, ein Schützenverein, ein ganz traditionelles Vereinsleben mit einer eigenen sogenannten Gerichtsbarkeit. Das ist reaktionärer Hausbau ist das Ganze. Und wenn wir nach Norddeutschland kommen, Werder Bremen oder so, da dominiert dann die Sozialdemokratie, aber die rechte Sozialdemokratie in Bayern dominiert die CSU rechtslastig, und hier in Leipzig oder in der Gegend, da wird er wahrscheinlich ein Spießerklientel aus PDS oder sonst was auch eher traditionalistisch agieren. Das sind Typen der Vereinsführung, die absolut traditionalistisch sind. Und die verbinden ein klassisches Männerideal mit der Verachtung der Schwulen.
Und ist vielleicht auch ein Grund, dass da im Prinzip so viel Geld auch dahinter steckt, so viel Werbeetats und so weiter, die da drin stecken. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass man dann eben Angst hat, dass das alles in dieses große Gerüst Fußball in sich zusammenbrechen kann, wenn sich plötzlich alle outen würden?
Dann nehmen wir mal den Rassismus und den Rechtsextremismus. Der ist bei dem großen Geschäft, wenn Sie Geld ansprechen, kontraproduktiv. Das heißt also, die großen Fußballvereine in Europa schmücken sich mit Multikulti-Fußballern, wie jetzt die deutsche Nationalmannschaft auch. Und das Produktive, also die am meisten verkaufsträchtige Angelegenheit, war dann 1998 die französische Nationalmannschaft, die sich Multikulti zusammensetzte. Und der Kuhn Bendit in seiner Euphorie sagte damals, seht ihr, wenn ihr die Ausländer mit integriert, dann werden wir effektiver. Also ein rein ökonomisches Kalkül, das ist wohl ein Hintergrund, dass der Modernisierer 20er, der eigentlich der Schatzkanzler des DFB war, der also ans Geld denken muss, so gegen Rassismus und gegen Rechtsextremismus ist, weil der international nur die Leute abschreckt und das Geld nicht zusammenkommt. Das ist gefallen. Also die gegen farbige Spieler und so weiter wird, wenn da heftige Kritik aus der Stammkurve kommt, vom Stammtisch her kommt, dann wird eingeschritten und so haben viele Stadionordnungen bereits aufgenommen gegen Rassismus. Sexismus hängt hinten nach, wenn man so will, also Homophobie, aber unterschwellige, latente Homosexualität im Sinne einer freudschen Trieblehre ist auch das, was diese Männerbündelei eigentlich konstituiert.
Ist es denn wirklich undenkbar heutzutage, dass sich ein aktiver Spieler, sagen wir mal jetzt aus der Nationalmannschaft, wir alle haben die WM gesehen, sagen wir Philipp Lahm, Arne Friedrich, Miroslav Klose, einer von denen outet sich, homosexuell zu sein. Wäre das überhaupt denkbar?
Ich glaube, die Bild-Zeitung kennt mindestens 5 bis 10 und sie outet sie nicht. Ne? Denkbar ist alles, aber alle Leute, die sich dazu äußern, von berühmten Trainern bis zu Sportjournalisten, die ich kenne, es ist völlig undenkbar, dass wir ein Outing haben werden. Und wenn selbst die Bild-Zeitung diese Chance nicht wahrnimmt, heißt das, die Männerbündelei hält noch zusammen.
In anderen Sportarten funktioniert das ja teilweise. Schauen wir uns zum Beispiel Judith Arndt an oder schauen wir in die Politik, siehe Wovereit. Warum geht es im Fußball nicht?
Wahrscheinlich ist das autoritäre Gerüst das sehr traditionelle. Also die autoritäre Hierarchie, die Führungsstruktur, nehmen wir sie klassisch. Der Kapitän war früher der verlängerte Arm vom Trainer, ne, nicht selbst gewählt von der Mannschaft. Also das gesamte autoritäre Syndrom ist zurückgeblieben und gar nicht mal modernisiert. Auch die Gerichtsbarkeit ist zurückgeblieben. Feudal beinahe, wenn Sie ein Stadionverbot bekommen als Fan zum Beispiel, haben Sie noch nicht mal eine Anhörungspflicht heute. Also dass Sie bürgerliche Gesetze hätten, Sie kommen in die Kartei rein und können nicht mal richtig widersprechen oder sie werden angehört. Das sind wir dabei zu ändern. Also wir müssen den Fußball überhaupt auf bürgerliches Niveau bringen. Der ist feudalistisch noch verstrickt und reaktionär und die Dumpfbacken haben überall noch das Sagen.
Was kann man denn da im Detail ändern, damit eben Homophobie im Fußball endlich durchbrochen wird? Was muss angegangen werden?
Also ich forsche jetzt seit 30 Jahren, habe viele Fanprojekte sozialarbeiterischer Art aufgebaut. Und wir können dann von Glück reden. Seit 10 Jahren gibt es die Ultrabewegung, auch bei uns in der Bundesrepublik, dass die nicht so rechts ist wie in Italien, sondern eher kritisch gegen die Repression der Polizei, die also durch sinnlose Übergriffe und Strategien zu kennzeichnen ist. Und gegen den Kommerz, den unerträglichen Kommerz, der das Ganze bestimmt. Die Ultrabewegung selber spricht sich in weiten Teilen der Bundesrepublik selbst regulativ in den Kurven aus, auch gegen Homophobie, gegen Sexismus und gegen Rechtsextremismus. Das ist toll, solche Jugendlichen im Stadion zu haben. Das ist noch einfacher. Für den Sozialarbeiter, 1, 2 Sozialarbeiter unterstützen die dann. Aber wenn die Kurve selber das reguliert, das ist das Ideal und das Ziel, dann ist da Land in Sicht. Und ich bin sehr optimistisch, dass dieser Prozess weitergehen wird.
Sind wir auf einem guten Weg?
Das sagen immer die Grünen, der Schritt in die richtige Richtung. Ich bin eher pessimistisch. Ich glaube nicht, dass wirklich bei dieser autoritären Strukturierung, die unsere Wirtschaft hat, im Elitekult, der heute propagiert wird, der wird im Fußball nochmal abgeholt und verdoppelt. Ich glaube nicht, dass sich schon Entscheidendes geändert hat.
Das sagt Soziologe und Fußballfanforscher Dieter Bott zum Thema Homosexualität im Fußball. Herzlichen Dank für das Gespräch.